Willkommen bei Querstrich, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Heute sprechen wir über das Thema Kinderarmut. Rund jedes vierte Kind wächst in Berlin in Armut auf. 161.319 Kinder galten im Jahr 2019 in Berlin als arm. Die Dimension einer mittelgroßen deutschen Stadt. Aber was bedeutet Armut für Kinder und Familien im täglichen Leben? Darüber spreche ich mit Anissa Said Yonan. Sie ist syrischer Herkunft und ist vor über 40 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie spricht mehr als 4 Sprachen und engagiert sich seit über 18 Jahren im SOS Kinderdorf Berlin in der Erziehungs- und Familienberatung. Eine überwiegende Zahl ihrer Klientel hat Fluchterfahrung. Kinder, Jugendliche und Eltern, die zwischen Trauma von Krieg und Flucht sowie aktuellen Alltagssorgen schwanken. Als Psychologin und Psychotherapeutin hat Anissa tiefen Einblick in die Seelen der Betroffenen und berichtet aus einem bewegenden Leben. Hallo Anissa, ich begrüße dich sehr herzlich zu unserem heutigen Gespräch hier. Und was mich interessiert, was war in dieser Corona-Zeit ein bedrückendes Erlebnis für dich?
Also bedrückende Erlebnisse gibt es öfter, nicht nur einmal oder so. Es ist gerade, wo jetzt auch noch mehr wird zum Beispiel. Also damals, wo es für richtig Schluss war und dass wir gesagt haben, wir wollen nur die per Telefon die Beratungen machen. Viele hatten schon Angst, ach, wir sehen uns nicht mehr und am Telefon. Also es war schon ein bisschen kritisch. Aber dann ging es mit Telefon auch, dass die Leute sich daran gewöhnt haben. Und jetzt durch die Sommer, wo die Leute auch kamen und dann ein bisschen die Öffnung, da hatten sie wieder Motivation. Dann hatten wir wirklich viele Anmeldungen. Also wir hatten so viele Beratungen in der Sommerzeit, was wie normalerweise immer eine Lücke ist bei uns im Sommer durch die Ferien und die Leute fahren mit. Aber diesen Sommer war es richtig voll. Und das hat man gemerkt, dass die Leute bedürftig waren, einfach zu kommen, zu reden, über alles Mögliche, ihre Ängste, ihre Aggressionen, ihre Wutanfälle, ihre Depressionen, alles Mögliche war dabei. Wir haben gemerkt, bei den Kindern, die waren so froh, dass wir die Kindergruppe, was wir hatten, immer, nochmal haben wir es angeboten jetzt im Sommer, weil das war Schluss. Wir haben gesagt, es geht nicht, Kinder in einem Raum und so. Die waren so froh, die waren so glücklich und jetzt wieder sagen wir denen, es geht leider nicht mehr so viele Kinder und dann sind die wieder traurig. Also es ist schon dieses Hin und Her und man merkt schon, dass das einen großen Einfluss hat und Auswirkung auf die Psyche der Menschen hat, auf jeden Fall, ja.
Ja. Kann man sagen, dass das jetzt auch sowas wie eine Enttäuschung ist mit der Klientel, wo du zu tun hast, wo man ja erst gedacht hat, es geht irgendwie weiter und jetzt ist dann wieder so ein Tal oder wie ist das
eigentlich? Also es ist schon eine große Enttäuschung. Zum Beispiel, ich habe so Frauen, die sich gefreut hatten, dann endlich mal zu kommen, zu reden. Sie haben so Depressionen, Erziehungsfragen gehabt und jetzt auf einmal zu sagen, wieder, es kann sein, dass wir wieder auf dem Telefon machen oder nicht so viele dann in einem Raum, ist schon traurig für die. Das ist schon enttäuschend. Ich habe zum Beispiel einen Kurs, den ich anbiete, der heißt Erziehungsfragen oder Elternstärken. Ne? Und da waren so ungefähr 12 Anmeldungen von Frauen, die so für diesen Kurs wollten. Das wäre jetzt am Freitag. Und ich muss leider jetzt viele absagen. Ich nehme nur 5 bis 6 Frauen, obwohl es auch zu viel ist. Und das ist immer so die Frage. Dann sind die anderen enttäuscht. Ach, und wann wird der nächste Kurs sein und so. Also ist schon ein bisschen für uns als Berater so, die Termine abzusagen oder mindestens die Leute dann vorzubereiten, dass das jetzt nicht geht, dann am Telefon oder ein anderes Mal. Und auch für die Leute ist sehr enttäuschend und traurig auch, ja.
Ist das Wut oder Trauer? Oder
ist beides.
Bleiben die noch ein bisschen cool dabei, die Leute? Oder?
Ja, also manche sind wirklich sehr traurig und manche sind sehr wütend auf die Situation gesamt, ja. Und manche sind auch vernünftig und sagen, ja gut, was soll man machen? Ist halt Corona, lieber nicht. Also haben sie auch Verständnis. Es ist unterschiedlich, ne? Sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gefühlsausdrücke sozusagen. Und ja, es ist alles zusammen.
Ja. Gibt es da jetzt neue Themen mit Corona in den Haushalten? Also ich sag mal so hinter den Mauern, was man ja nicht sieht als Außenstehende und Außenstehender.
Ja, also was ich so mehr erfahren habe, so am Anfang haben wir gedacht, es wird sehr viel Gewalt geben und es ist weniger also zu uns gekommen in diesen Fragen. Was wir erlebt haben, dass die Eltern immer fragen, also es sind so Menschen, die in engen Verhältnissen wohnen, also gerade meine Klientel ist so, sind Geflüchtete oder sagen wir mehr Großfamilien, 4, 5 Kinder durchschnittlich haben sie, in engen Räumen und dann dieser Streit mit den Kindern zusammen, also dass die Kinder so aufeinander, die Jugendlichen zusammen. Ich hatte schon ein Beispiel, dass zwei Jugendliche, also Brüder sozusagen, sich richtig so Gewalt sich oder weh getan haben, ne? Geboxt haben und so. Also es ist schon unter den Kindern selbst gab es sehr viele Aggressionen sozusagen, weil die nirgendswo rausgehen konnten. Und auch dieser immer zusammen sein und auf eine kleine Quadratmeter so zu hocken. Ja, das ist schon ein Thema gewesen. Das andere Thema war so mehr die depressive Seite, so der Eltern, dass sie nicht mehr wissen, was sie machen. Ich meine, diese Eltern haben sowieso nicht so viel Möglichkeiten gehabt, aber immerhin war es so, dass die Kinder rausgingen, nach der Schule kamen zum Beispiel zu SOS oder auf der Straße gespielt haben, so, und jetzt mussten die alle in der Bude hocken. Also das war schon für die Eltern war so mehr mit Depressionen sozusagen. Ja, extreme Fälle hatte ich auch so zum Beispiel mit Zwanghaftigkeit, ne? So Menschen, die selbst betroffen waren von Sauberkeit und das ist extrem bei denen geworden. Also ich hatte so einen Fall, wo ich den jungen Mann unbedingt ihm gesagt habe, er muss in der Klinik am Telefon, weil man konnte ihm nicht helfen. Der war so, sein Freund hat angerufen und meinte, dass er so rumsteht. Also er ist so starr, dass er nichts anfassen will, nicht sitzen, keiner kann ihm anfassen. Also so, das war ganz schlimm. Er hatte diese Zwanghaftigkeit mit dem Waschzwang und dieser Gefühl vom Angst. Mhm. Und das hat sich natürlich vermehrt dadurch. Mhm. Ja, also so eine Fälle. Ja.
Ist das Thema Depression davor, vor Corona auch schon ein großes Thema gewesen bei den Eltern?
Bei den Flüchtlingen schon. Bei den Flüchtlingen war schon ein Thema, klar. Die sind alle, sagen wir so, die meisten traumatisiert vom Krieg und dann kamen sie hier. Ein anderes Lebenserwartung hatten sie gehabt hier und auf einmal ist es doch nicht diese Erwartung, die sie hatten. Klar war es auch ein Thema, aber hat vielleicht zugenommen. Mhm. Ja.
Hast du ausschließlich mit Geflüchteten zu tun oder
also ich habe auch
Familien ohne Migrationshintergrund?
Das ist Folgendes. In den letzten Jahren, weil ich halt die Sprache spreche, und dass es wenig Psychologen gibt.
Du sprichst 4 Sprachen oder mehr
sogar. Ja, genau, 4 Sprachen. Mit Deutsch und Englisch 5, genau 6. Ja, also deshalb habe ich mich so, klar, also die tun mir leid. Ich kann sie nirgendwo hinschicken, weil das ist so, dass sie diese Fachkräfte, die Arabisch sprechen oder Aramäisch oder Kurdisch oder, es sind sehr wenige. Und dann kommen die zu uns und klar, nehme ich die auf. Also ich würde sagen, so 70% meiner Klientel hat Fluchthintergrund und sind Flüchtlinge aus Syrien, aus Libyen, aus Irak, also so gemischt. Und dann das andere 30% sind so Jugendliche, die hier zum Beispiel aufwachsen, auch Migrationshintergrund. Ja, Deutsche hatte ich auch, aber halt ich nehme halt nicht viele. Meine Kollegen übernehmen diesen Part, denn ja. Also einfach weil aus dem Grund wirklich, weil die zu wenig Fachkräfte gibt.
Ja. Ja. Ich würde jetzt gerne mal zu den Kindern auch kommen. Ja. Was macht Armut eigentlich mit den Kindern? Wir haben jetzt über 160.000 arme Kinder in Berlin alleine. Was macht es mit denen? Was, zum Beispiel, was bedeutet Scham? Das habe ich jetzt oft gelesen, dieses Wort.
Ja, also Armut macht schon Schamgefühle bei Kindern, also bei Jugendlichen auch und ich denke auch bei den Eltern auch, also bei der Gesamtfamilie ist dieses Schamgefühl, dass man sich so, dass man kein Selbstwertgefühl hat. Man fühlt sich so weniger als die anderen, was weiß ich, in der Schule, man vergleicht sich mit anderen Kindern, die besser anziehen, die sich was leisten können. Und die armen Kinder können das nicht, ne? Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, Beispiel von einem 14-jährigen Mädchen, die wirklich ganz enorme Probleme hatte mit diesem, also sie ist auf dem Gymnasium, es ist syrische Herkunft, ganz fleißiges Mädel, geht auf dem Gymnasium, aber sie konnte nicht mithalten. Sie hat sich zurückgezogen, sie wollte keine Freundschaften machen, und die Mutter hat sie zu mir gebracht. Und bei der Beratung habe ich festgestellt, oder sie hat dann sich geöffnet, sie schämt sich. Also sie schämt sich mit den Mädels, die in ihrem Alter sind, weil sie immer die gleiche Hose hat, die gleichen Schuhe, die gleiche Jacke schon seit Jahren. Seit 2015 ist sie gekommen, aber sie hat immer die gleichen Sachen. So ab und zu mal hat sie Veränderung. Sie kann ihre Haare nicht frisieren, weil sie nicht zum Friseur gehen kann. Also sowas, ne, dass sie sich zurückgezogen hat und wurde immer depressiver zu Hause. Sie hat zwar ihre Leistung gemacht zu Hause, also was die Schule, aber dieses Psychische war ganz schlimm bei ihr, ne. Ja, also mit diesem Mädchen habe ich dann lange gearbeitet, auch mit der Familie auch natürlich. Ich denke, man die profitieren von der Beratung. Also ich habe geguckt, was sie da machen kann. Dass sie aus diesem Gefühl, sie ist arm und deshalb kann sie nicht die Leute sehen und so rauskommt. Mit der Zeit hat sie selbst entdeckt, dass sie zum Beispiel billigere Sachen kauft, zum Beispiel zweite Handsachen. Sie hat selbst denn recherchiert und geguckt, im Internet gibt es so eine Seite, wo andere Mädchen ihre Markenklamotten verkaufen für billig Geld. Das hat sie entdeckt und dann hat sie es gekauft immer. Und dann hat sie ja versucht, so auch, was weiß ich, billige Läden zu suchen. Man muss sagen, also, dass sie auch nicht so viel Ahnung haben. Die kommen fremd in diesen Stadt, ne, und dann sehen sie nur so der Reichtum und dann wissen sie nicht, dass man auch mit Kleinigkeiten auch sich auch sich anpassen an die anderen, ne. Ja, so hat sie das dieses Selbstwertgefühl bei ihr wieder entstanden, dass sie mal einfach mal doch besser auftaucht, ne. Und dann Motivation bekommen hat. Das wäre so ein Beispiel. Aber es gibt auch viele Beispiele, so dass die Kinder sich schämen, dass sie sagen, also ich kann nicht mithalten. Also die gehen alle zum Beispiel nach der Schule Kleinigkeit essen. Die haben kein Geld, die gehen nicht mitessen. Ne? Also oder Abend rausgehen mit Freunden, mit Clique oder so. Das machen die auch nicht, weil es hängt alles vom Geld.
Also so eine Art Rückzug.
Ja,
dann auch.
Ja.
Ist das bei den Jungs auch so?
So, das ist typisch für die Mädchen, ist es so, dass sie Rückzug und so. Bei Jungs habe ich festgestellt, ist es anders ein bisschen. Natürlich nicht alle Jungs, aber bei Jungs ist es so, dass sie sich anders behaupten. Durch ihre Aggressionen, durch ihre Verhaltensauffälligkeiten. Ne? Das haben wir sehr viele in der Schule, das merkt man. Was ich denn zum Beispiel gefährlich finde bei Jungs, ist so, dass sie auch in die Kriminalität rutschen. Durch diese Armut natürlich. Also ein Junge war bei mir vor kurzem mit seinem Vater. Der ist einfach in eine Clique gerutscht, dass sie Drogen verkauft haben oder Haschisch-Zigaretten. Und man hat ihm gesagt, du verdienst schnell Geld. So, jetzt ist er nicht zur Schule gegangen, hat er das entdeckt, hat er ein paar Mal mitverkauft, hat er gemerkt, oh, der verdient 100 Euro ganz schnell. Hat er die Schule vernachlässigt, bis die Polizei irgendwann ihn erwischt hat und dann halt mit der Familie gesprochen hat. Die Eltern wussten nicht mal, dass er von der Schule weggeblieben ist, ne? So, und in der Beratung hat er mir wirklich gesagt, ich habe gesagt, wieso machst du das? Warum tust du das? Ist es, ne, so, was ist dahinter? Und da meinte er, ja, ich will nicht arm bleiben. Ich will nicht Hartz-IV-Empfänger bleiben. Mhm. Ja, mit 16 Jahren. Also so, dass er denkt, so kann er schnell Geld machen und dann rutscht er. Mhm. Es ist gut, bei diesem Jungen hat man das sozusagen, man hat ihm schon festgenommen. So dass, aber es gibt Jungs, die nicht festgenommen werden oder nicht ertappt werden und dann gehen sie in dieser Karriere weiter. Mhm.
Meinst du, er könnte da wieder rauskommen, dieser spezielle Junge, von dem du gerade berichtet
hast? Also ich arbeite noch mit ihm und in der Familie ist er ein ganz toller Junge. Und deshalb denke ich, bei ihm ist so, dass ich ihm gesagt habe, was nutzt ihm das zum Beispiel, so viel Geld zu haben und dann landet er im Gefängnis. Was würde er denn dann machen? Und dann kommt er aus dem Gefängnis raus, dann wird er, sagen wir, keine Ausbildung haben, dann wird er wieder von Hartz IV leben und so. Also so, dass man die Zukunft mit ihm und so fantasiert und die Gefahren zeigt. Er hat schon Angst bekommen. Und die Familie, der Vater ist dahinter, also er bleibt dahinter. Der ist sehr bemüht und begleitet ihn auch und versucht jetzt auch so, dass er die Freunde kennenlernt, ja. Dass er sie nach Hause bringt. Mhm. Er sagt, bring deine Freunde zu uns und, ne, also so, dass man mit den Eltern auch die Beratung macht. Dann ist es so ein offenes Thema und ich glaube, also ich habe schon ein gutes Gefühl bei diesem Jungen.
Ja.
Aber es ist nicht immer die Rettung, ne? Mhm. Das ist, bei manchen Familien ist auch so, dass die Familie sich nicht kümmert und sagt, naja, der ist draußen, was er macht. Ja, also die Gefahr lauert überall, ja. Also es ist natürlich bei Jungs, nicht alle würde ich sagen, aber es ist schon diese Tendenz. Mhm. Es kann auch bei Mädchen, dass sie ab und zu mal, ich hatte so ein Mädchen, dass sie einen Rock geklaut hat oder so einen Lippenstift geklaut hat und wurde halt auch ertappt und festgenommen von einem Security da. Ne? Ja. Aber es war auch, das war's. Mhm. Also so, also es gibt auch das, aber bei Mädels ist so ein bisschen weniger als bei Jungs, dieses Tendieren in der. Ja, und Mädchen suchen nach Anerkennung anders als die Jungs. Ne?
Ja. Wenn ich dich sprechen höre, dann gefällt mir dieses Wort Beratung eigentlich überhaupt nicht. Also ich denke da eher an Begleitung.
Begleitung, ja.
Und das habe ich auch wenn du das jetzt erzählst, dann bestätigt sich mein Anfangsverdacht. Also beraten ist ja, mach dies, mach das und klau mal nicht so viel. Ne? Also jetzt mal platt gesagt, aber was du ja machst, so wie du das hier schilderst, das ist ja eine Begleitung. Ja. Das hat, glaube ich, sehr viel mit Einfühlungsvermögen zu tun.
Genau.
Sich auf die Familien als Familiensystem auch einlassen. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche immer, wenn der Jugendliche auch allein kommt, dass die Familie zu uns kommt. Und wenn der Vater allein kommt und sich halt Beratung braucht oder die Mutter, versuchen wir immer, dass die gesamte Familie da ist.
Das heißt, die kommen, du gehst nicht dahin, sondern die kommen.
Meistens kommen die zu uns, ja.
In einem neutralen Raum, ist das wichtig?
Im SOS-Kinderdorf, ja, bei uns. Und dann kommen die und wenn die das erste Mal kommen, haben die Hemmungen natürlich am Anfang, weil sie nie in ihrem Leben. Da sowas gab es nicht, Erziehungs- und Familienberatung oder psychologische Gespräche und so. Die haben schon ihre, wie sagt man, Bedenken, ich bin doch nicht verrückt, dass ich zum Psychologen gehe und so. Ne? Aber wenn die schon kommen und ein, zwei Sitzungen bei uns sind und halt, wie du sagst, die Begleitung sehen, auch so intensiv, dass wir die Kinder zum Beispiel in der Kindergruppe reinbringen, dann gibt es auch andere Angebote bei uns im Haus, dass zum Beispiel, wenn ich merke, dass der Junge Fußball spielt oder sportlich begabt ist oder es mangelt an Geld, dass die Eltern dieser Junge nicht zum Sportverein bringen, dann versuchen wir in unseren Angeboten, dass er runter, also bei uns kommt. Oder Musik zum Beispiel. Ich hatte so mehrere Mädchen, die gerne Klavier spielen wollten oder Gitarre und es gab kein Geld in der Familie dafür. Oder dieses Bewusstsein gab es auch nicht bei den Familien, so dass wir die untergebracht haben bei uns und die sind ganz toll. Sie machen den Unterricht. Ist ja auch bei uns so attraktiv vom Preis her, dass es nicht viel ist, ne? Weil woanders können sie sich das nicht leisten. Ja, also so dieses Begleitung von uns als EFB sozusagen, aber auch so im Gesamthaus, dass wir die Angebote, oder ich schicke sie nach unten, dann gibt es diesen Familiencafé unten und da gibt es halt andere arabische Frauen oder was weiß ich, deutsche Frauen, egal, also die sitzen, die Familien da und dann gibt es auch Angebote für die Kinder, spielen, das ganze System, so sagen wie wir da die Angebote innerhalb unseres Hauses, das ist attraktiv für die Familien. Ne? Und es ist natürlich für arme Familien unheimlich wichtig.
Waren diese Familien immer arm? Ganz viele sind ja 2015 gekommen, aber danach auch viele. Ich meine, es kann ja auch sein, dass beispielsweise eine Familie aus Syrien gekommen ist und die war vorher gut situiert, oder?
Das stimmt. Also ich muss sagen, die meisten, die zu mir kommen, sagen, 25% von denen waren Akademiker. Also in ihrem Heimat. Das heißt, entweder Ingenieur oder Lehrer oder Arzt oder sowas, ne? Also auch Frauen haben gearbeitet und so. Die waren sehr gut situiert vor dem Krieg. Aber die haben diese Armut, diese krasse Armut während des Krieges erlebt. Und das ist für sie, wenn sie hier kamen, also wenn sie mir erzählen, dass sie während dieser Krieg kein Dach auf dem Kopf hatten. Manchmal haben sie kein Brot gehabt zum Essen. Oder die wussten nicht mal, dass sie morgen Essen und Trinken für ihre Kinder haben. Ne? Also diese krasse Armut haben sie erlebt. Alle. Und dann kamen die hierher und die haben so, am Anfang waren sie alle dankbar. So, man hat gemerkt, die haben gesagt, oh Gott, sei Dank, wir sind hier, es gibt Essen, Trinken, die Stadt gibt uns Geld, ne? Aber jetzt nach 5 Jahren, so wenn ich die interviewe und so, manche von denen sagen sie, ja, wir sind jetzt im reichen Deutschland, aber wir sind arm.
Was läuft dann falsch?
Ja. Also so, manche von denen versuchen auch zu arbeiten, ne? Also ich habe mehrere Eltern, die wirklich begonnen haben zu arbeiten. Aber das ist auch so wenig. Also die kriegen so ein Kleingehalt oder wenig Gehalt und dann müssen die wieder von Leistungen nehmen. Also so diese Aufstockungssystem, ne? Und dann reicht es wieder von 100, ne? Reicht nicht. Und dann fühlen die sich wieder arm. Also sie können wieder die Wünsche ihrer Kinder nicht erfüllen. Sie können die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht erfüllen. Ja, da machen sie sich schon Gedanken auch, ja.
Du hast vorhin gesagt, wie man Kindern hilft durch, ja, durch Zuhören, durch Einfühlsamsein, durch Begleitung. Wie kann man denn den Erwachsenen helfen? Man liest ja jetzt auch dieses Wort von den erschöpften Eltern. Mhm. Das, was du auch sagst, also in eine Depression hinabgerutscht zu sein, nicht mehr die Kraft zu haben. Das, was man eigentlich durchziehen wollte, nämlich gesunde, erfolgreiche Kinder zu erziehen. Kannst du das bestätigen? Also die Bertelsmann-Studie hat ja dieses eine Ergebnis gehabt, die jetzt gerade erschienen ist, diese Studie über Kinderarmut, dass so viele Eltern erschöpft sind. Stimmt das so?
Also erschöpft in dem Sinne merke ich auch, also die sind im Dauerstress, die Eltern. Das kann ich verstehen, weil dieser Dauerstress, dass du jeden Tag denkst, reicht das Geld, reicht es nicht, wo kann ich das machen, wenn du 5 Kinder hast? Klar, der braucht Schuhe, der andere braucht Socken, der andere, und das ist immer dieses Kalkulation. Also es ist unheimlich schwierig, ne? Das ist schon bei vielen Familien Dauerstress eigentlich, dieses mit dem Geld umzugehen sozusagen. Und wenn man so große, viele Kinder hat, noch schwieriger. Das glaube ich schon, dass das Einfluss hat auf die Seele der Erwachsenen auch, nicht nur die Kinder. Ich arbeite mit den Eltern so, dass ich mal gucke, welche Ressourcen sie haben, was sie mitbringen. Also ich erinnere sie, als sie denn, sagen wir, in der Heimat, wie sie damit umgegangen wären, was machen sie da? Und viele sagen, also so, als ob sie gestoppt haben irgendwie. Und dann sagen, ach so, das stimmt. Wir haben auch gespart. Ja. Also hier, dass sie gucken, wo sie sparen können. Zum Beispiel die eine Mutter erzählte mir, die kauft viel, also sagen wir, ungesunde Sachen für die Kinder, ne? So wie Cola und Chips und so eine Sachen, weil sie verwöhnen will. Ja? Also ich kann sie verstehen, sie meint, ich kann nicht sie verwöhnen und auf diese Weise verwöhne ich sie, aber das ist ungesunde Sachen. Und dann gibt's auch, natürlich, Cola kostet mehr als Wasser. Und so, dass man mit ihr guckt, wie kann sie das sparen? Es ist erstmal gesund für die Kinder, dass sie das nicht gibt, aber auch sie kann das Geld sparen, anstatt Cola zu kaufen immer und mengenweise für alle Kinder. Ein anderes Beispiel ist so, dass diese Eltern die Gesetze in diesem Land nicht kannten, ne? Also eine Anekdote erzähle ich immer, die ist aber wirklich tatsächlich passiert. Mhm. Eine Mutter, also der Jugendliche, der 13-Jährige, kann natürlich viel besser Deutsch als sie. Sie ist alleinerziehend mit 3 Kindern. Und dann er sagt ihr, dieser Kindergeld, was du kriegst, Mama, das ist für mich. Du musst mir monatlich das bezahlen. Sonst kriegst du Ärger von dem Jugendamt. Sage und schreibe, die Frau hat ihm 8 Monate lang das Kindergeld ihm gegeben.
Okay.
Ja, weil sie meint, ja, sonst habe ich Angst gehabt, dass das Jugendamt sagt, ne, weil sie wusste nicht, was mit dem Kindergeld, so hat er ihr das übersetzt. Ja, und er hat wie ein König gelebt. Und sie hat natürlich kaum Geld gehabt. Also ja. So, dass man mit denen auch, wenn sie in der Beratung sind, dass man denen erklärt, ein bisschen Aufklärung brauchen sie, ne? Also, dass das Kindergeld für dich ist, für die Familie und nicht nur für ihn allein, ne? Also es ist auch Taschengeld, dass sie zu viel Taschengeld manchmal geben für die Kinder, weil sie denken, das ist so. Sonst kriegen wir Ärger vom Jugendamt. Also es sind so viele Sachen, wo sie erst durch die Beratung bei uns oder durch unsere Begleitung so das Bewusstsein kriegen, die Gesetze erkennen, diese ganzen Strukturen halt klarer werden.
Ja, das eine sind ja die Gesetze, vorgegeben vom Staat, also die Regularien, in denen wir leben. Würdest du sagen, es braucht da auch Begleitung in Richtung Interkulturalität. Also beispielsweise weiß ich von einer syrischen Familie, die versteht was anderes unter Gastfreundschaft als das, was wir normalerweise hier verstehen. Mhm. Das habe ich mal erlebt, das hat mich total umgehauen. Mhm. Dann ist überhaupt das Thema, was oft auch in dieser Stadt zu hören ist, Unterschiede in der Wahrnehmung des Alltags, beispielsweise was Lautstärken angeht, was Nachtaktivität angeht. Ja. Erlebst du sowas auch, dass man sagen könnte, da müsste man auch nochmal übersetzen oder irgendwie noch mehr miteinander reden, dass das mal zusammenkommt?
Ja,
dieses spießige, wir gehen alle um 10 ins Bett und bei den anderen geht nachts dann nochmal
das Leben weiter.
Wie kriegt genau. man denn das irgendwann mal zusammen?
Ja, das stimmt. Es gibt sehr viele Konflikte, gerade mit Nachbarn, und so viele erzählen das auch. Vor kurzem hat mir eine Dame aus Syrien, dass sie so ein Erdgeschoss ist und sie hat so einen kleinen Garten. Und sie hat dieses Garten so schön gemacht, dass sie abends sitzt und dieser Shisha raucht da drin. Sie mit ihrem Mann, aber ganz ruhig. Ja. Sie sagt nur die Shisha.
Ja.
Die Nachbarn oben haben die Polizei geholt. Sie hören dieser Shisha plopper, plopper Ding. Ja, und dann haben sie den verboten zum Beispiel. Das können, die syrische Familie kann es nicht begreifen. Wie kommt denn das?
Mhm.
Aber ich kann mir vorstellen, dass die oben, die da über sie sind, wenn die um 10 schlafen, was du sagst, klar, es stört schon dieses, interkulturelle Umgang miteinander. Es ist schon schwierig und es braucht lange sozusagen Geduld, glaube ich. Ne? Ja,
was kann,
und
so, dass man, was sich kann man da machen? Ne? Leiser blubbern oder tiefer schlafen oder was macht man?
Ja, also ich motiviere immer meine Klientel, dass ich denen sage, die müssen auch Rücksicht nehmen. Das sind andere Verhalten, was die Deutschen haben. Die haben ganz andere Werte. Es ist nicht wie in Syrien zum Beispiel, dass man so laut redet und Musik und so. Es ist anders, dass sie auch sich sensibilisieren dafür. Aber ich rede auch mit Deutschen, dass ich sage, man muss sich auch sensibilisieren für die andere. Also so die Sensibilisierung gegenseitig, es ist sehr wichtig. Aber so, dass man auch den anderen akzeptiert mit seinem Verhalten und Werten.
Ja, das geht natürlich nur, wenn man miteinander redet.
Ja,
wie sind denn da deine Beobachtungen? Wird da jetzt mal mehr geredet oder wird da immer nur geguckt, die sind laut oder leise? Entscheidend ist ich weiß das auch bei uns aus unserem Stadtteil, man muss miteinander reden.
Ja.
Tut sich da gerade mal was oder wie ist das?
Ich glaube schon. Also ich glaube so, wir versuchen so auch innerhalb, zum Beispiel bei uns im Café ist es so, dass wir diese Konflikte hatten mit türkischen Frauen, arabischen Frauen, dass sie lauter, die Deutschen haben sich denn distanziert so ein bisschen, dass man untereinander dann auch so einen Austausch gegangen ist. Es gab sehr viele Gespräche, denn auch die Mitarbeiter, die da gearbeitet haben, so versucht, beide Seiten so füreinander zu sensibilisieren. Das geht in Kitas zum Beispiel, wird auch das gemacht, ne? Also es ist ein Versuchswert und es passiert, aber natürlich nicht so überall. Klar, man kann nicht überall das machen, aber in unserem Rahmen, in unserem Haus versuchen wir das zu machen. Und das ist nicht ohne, klar. Es braucht viel Arbeit von beiden Seiten.
Wir kommen nachher nochmal auf die Politik, aber vielleicht als Zwischenfrage schon mal, muss Politik da mehr moderieren und auch mehr Gespür haben für sowas, was nicht das materielle Leben betrifft?
Ja, Aufklärung, glaube ich, ist sehr wichtig. Sehr wichtig, ja. Ich erzähle dir etwas von einer Frau, die mir erzählt hat von dem Tafel. Also sie ist eine syrische Frau, sie hat 5 Kinder und sie hat mitbekommen, dass durch die Tafel auch Hilfe bekommt. Und hier in dem, glaube ich, in dieser Straße war sie. Und sie meinte, sie ist nur ein paar Mal hingegangen und dann hat sie nicht mehr, weil die Bürger, die früher arm waren und von dem Tafel, die haben sie angegriffen. Die haben gesagt, du kommst mit, also sie hat Kopftuch. Die hat sofort gemerkt, dass sie Ausländerin ist und Flüchtling, ne? Und die haben sie aggressiv angegriffen sozusagen, also verbal. Und sie hatte seitdem Angst gehabt, ne? Zum Beispiel, dass sie nicht mehr zu dieser Tafel, obwohl sie meint, das war eine große Hilfe. Also, dass sie mindestens Lebensmittel hatte, ein bisschen mehr, dann könnte sie woanders sparen und für die Bedürfnisse der Kinder halt das Geld. Ich habe sie wieder motiviert, aber sie hatte richtig Angst. Sie wollte nicht mehr dahin gehen. Zum Beispiel in so einer Situation, da kann ich nicht zur Tafel gehen oder ne, es reicht auch nicht. Das muss irgendwie von
Warum
den...
Warum nicht? Warum, du könntest doch zur Tafel gehen und sagen, was läuft hier ab?
Ja, stimmt. Aber ich denke, so was du gesagt hast, ist so politisch muss es da, dass sie auch arme Menschen sind, dass nicht ihr, die alten Bürger sozusagen, nur die Armut erleben, sondern die sind auch arm und dass man auch teilen kann und es gibt reichlich für alle sozusagen, ja.
Ich komme nochmal zu den Eltern zurück. Es gab ja in den vergangenen Jahren auch immer diese Vorstellung, Kinderarmut, da sitzen dann die Eltern, trinken Korn und rauchen Zigaretten und die nehmen den Kindern das ganze Geld weg, deswegen sind die so arm in der Schule. Man weiß ja heute, dass das völliger Quatsch ist.
Ja.
Also das Gegenteil ist der Fall. Du hast es vorhin schon angesprochen. Es gibt auch Untersuchungen, die genau das Gegenteil belegen, dass die Leute sparen.
Genau.
Wenn sie wenig Geld haben, eher noch für die Kinder sparen.
Genau.
Und dieses, es gibt natürlich Ausnahmen. die Klar. Regel möglicherweise bestätigen, die da genannt wird. Aber im Grunde ist es ja nicht so, dass die den Kindern das die Butter vom Brot nehmen und in Saus und Braus leben.
Ne? Nee, also ich habe es nicht die Erfahrung gemacht und auch habe ich kaum, also es gibt schon manche Familien, was du sagst, dass sie der Vater oder die Mutter rutschen in Alkoholprobleme oder Drogenprobleme, aber das ist nicht die Mehrheit, das sind sehr wenige. Und das hat es hat schon ihre Lebensgeschichte oder ne, andere Gründe auch. Nicht nur der Armut sozusagen. Mhm. Und bei den Familien, die ich mindestens begleite bis jetzt, ist es kaum einer, der die Kinder vernachlässigt eigentlich. Ja.
Ich fand sehr interessant vorhin nochmal diesen Aspekt, wie viele Sprachen du sprichst. Das heißt ja auch, wir reden immer von diesem Dualismus, hier sind die Geflüchteten und hier sind die Deutschen. Es gibt ja unter den Geflüchteten auch noch ganz viele Ethnien,
ja, das stimmt,
und unterschiedliche Kulturkreise. Musst du da oder möchtest du da auch moderieren und begleiten zwischen diesen unterschiedlichen Kulturen?
Ja, das mache ich auch. Egal, wo ich Vorträge halte oder auch mit meiner Kollegin und so. Und ich sage, es gibt nicht die Syrer oder die Deutschen. Es gibt nicht schwarz-weiß. Es gibt viele Völker aus Syrien gemischt. Was weiß ich, es gibt die Christen, die Muslime in alle ihre Richtungen, es gibt die Kurden, die Armenier, die Assyrer, das sind alle so gemischte Kulturen und das sind auch die Schichtenweise, es gibt nicht die syrische Familie, es gibt verschiedene Formen, ne? Genauso wie deutsche Familien, es gibt auch verschiedene Formen und da mache ich das, also ich mache es prinzipiell überall, wo ich bin, und ich finde, man soll dieses Bewusstsein auch erwecken, dass das aus einem Land sind nicht alle gleich, sozusagen. Ja.
Also es geht nicht darum, wie benehmen wir uns in einer Nation richtig?
Richtig.
Was sind die Manieren, was sind die Anstandsregeln? Ja. Sondern es geht darum, das Lokale, ihr sprecht ja auch vom Sozialraum hier in Moabit, mehr Sensibilität für das Lokale zu bekommen. Wie kann denn das gelingen?
Durch Austausch. Also einfach Austausch, viel reden, viel kennenlernen. Also ich unterstütze immer die Idee, bei uns im Café ist das beste Beispiel im SOS, ne? Dass wir immer so auch Paten gefunden haben für Familien, dass sie im Austausch gehen, dass sie sehen, aha, diese verschleierte Frau ist nicht rückständig. Sie war Lehrerin, sie ist fortschrittlich in ihrem Gedanken, aber halt, naja, ihre Tradition besagt ihr, dass sie ein Kopftuch trägt zum Beispiel. Ne? Also sowas, dass man in Dialog geht miteinander, in Forschungsdialog, würde ich sagen, so dass man auch Mut kriegt und sagt, hallo, wie war das euer Leben da?
Okay.
Also so, damit man auch die anderen gut kennenlernt, ja, und sich öffnet, auch als Deutsche. Ja. Mhm.
Da gibt's ja auf der einen Seite das, was du eben beschrieben hast, da stelle ich mir einen großen runden Tisch vor, wo ganz viele unterschiedliche Menschen sitzen, reden, wo, wenn einer wie ich hier in Deutschland geboren vorbeikommt, sagt, das ist alles irgendwie so ein Kulturkreis, völliger Quatsch, das können sehr, sehr unterschiedliche Leute von unterschiedlicher Herkunft sein.
Genau.
Das ist das eine, du bringst die oder ihr bringt die bei SOS Kinderdorf Berlin an einen gemeinsamen Tisch sozusagen. Wird das moderiert oder überlasst ihr das dann auch mal so den Dynamiken, die da entstehen? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Also moderiert würde ich jetzt nicht sagen so gezielt, dass wir da sitzen, sondern es ist in dem Café, dass ich zum Beispiel, ich mache immer Beratung im Café, offene Stunden. Ich bin an jedem Donnerstag da und also die anderen Mitarbeiter vom SOS sind die auch da. Und dann, wenn man merkt, aha, da ist ein Konflikt oder so, dann geht man am Tisch, man redet mit den Leuten. Manchmal ist so auch, dass man, die kennen mich jetzt schon, dass sie sagen, ah, das ist die Psychologin, die hier arbeitet. Ist auch so niedrigschwellig, der Angebot sozusagen, dass man sagt, wir reden über Erziehungsthemen oder so. Und dann kommen die Leute und dann reden darüber. Also es ist auch so, dass man untereinander in Austausch geht. Also es gibt schon, dass man merkt, das ist der türkische Tisch, die da türkische Frauen sitzen, dann hier arabische Tisch. Aber wir versuchen immer so, dass sie gemeinsam auch im Austausch. Und das klappt durch bestimmte Angebote. Sagen wir, wenn man sagt, jetzt die Frauen spielen irgendein Spiel mit den Kindern oder so, dann kommen die. Und dann wird gemischt. Oder wenn ich da bin, dann mache ich keinen Unterschied, welche Frau zu mir kommt und ihre Fragen stellt. Ne? Es ist so, wenn die auf Arabisch natürlich die Frage stellen, dann antworte ich auf Arabisch. Aber wenn ich merke, da ist jemand, der auch Deutsch spricht und so, dann wechsle ich auch. Dann übersetzen wir auch das. Ja.
Welche Angebote gibt es denn von SOS, so Richtung vernetzte Angebote in Schulen hinein eigentlich?
Also es gibt sehr viel, wir arbeiten sehr eng mit den Schulen. Wenn die Schule, sagen wir jetzt ein Kind, also sagen wir jetzt auf die Grundschule, mit Karl Bolle und mit dem anderen Schulen haben wir sehr guten Kontakt, so dass wir, wenn jetzt ein auffälliges Verhalten oder irgendein Kind, die Lehrerin merkt es oder unsere SOS Sozialberatungsstelle ist, die da drin arbeiten, die Sozialarbeiter, dann kontaktieren die entweder uns, entweder gehe ich in der Schule oder mein Kollege oder wir gucken uns das Kind an. Wir reden mit den Mitarbeitern da oder die schicken die Familie zu uns.
Ja.
Und falls die Familie nicht bei uns landet, dann gehen wir. Oder ich rufe an bei der Familie und mache Termine. Also das ist schon sehr eng in Kontakt mit der Grundschule. Wir haben auch zwei Kindergruppen, die wir anbieten, sind auch von den Schulen. Bei uns in der FB. Also sie werden von unserem Sozialpädagogen halt geleitet. Und die Kinder kommen zu uns. Und wird die Gruppe gemacht, also es ist Kompetenztraining sozusagen, und dann werden die zurückgehen. Das zweite ist, wenn die großen Schüler kommen, wenn ich jetzt Jugendliche bekomme, dann schicke ich die zu den Schulen, die Schule suchen. Oder von den Schulen, wenn die Beratung brauchen und sagen, also dieses Kind weiß nicht, was er macht mit seiner Zukunft. Oder er rutscht in der Kriminalität oder ne, was die anderen Beispiele. Oder sagen wir jetzt das Mädchen, die wurde dann auch, also je nachdem, welches Problem, entweder kommen die zu uns oder wir versuchen auch mit der Schule Kontakt aufzunehmen oder mit den Eltern und dann machen wir die Gespräche. Also es ist ein intensiver Kontakt und das ist sehr gut. Dieses Vernetzung bei uns ist es wirklich sehr, sehr wichtig.
Mit den Schulen vor Ort, wohlgemerkt.
Mit den Schulen vor Ort, ja. Und auch jetzt, also in den letzten Jahren, wo die Geflüchteten kamen, auch hier in dem Haus oder in dem anderen SOS-Angebote, wo dieser Everest-Projekt zum Beispiel war, dass wir viele Jugendliche dahin geschickt haben, also geflüchtete Jugendliche, die nicht wussten, keine Ausbildung hatten oder die waren ein bisschen älter und dann konnten sie nicht in den Schulen reingehen. Also dieses Austausch gibt es schon sehr und läuft sehr gut, glaube ich, bis heute noch, ja.
Gibt es das auch, wir haben jetzt über Schulen gesprochen, im Ausbildungsbereich passiert da auch was?
Ja, ja.
Was macht ihr da im SOS Kinderdorf Berlin?
Es gibt sehr viele Angebote für die Ausbilder, also für Ausbildung für Jugendliche. Und das ist, was ich Sie gesagt habe, dieses Everest-Projekt zum Beispiel haben wir sehr viele Jugendliche dahin geschickt. Aber auch die Beratung, Berufsberatung schicke ich die Jugendlichen dahin, wenn sie kommen. Oder von der Berufsberatung schicken die zu uns. Also je nachdem, es ist schon so ein guter Austausch, ja. Und ich bekomme viele Jugendliche, die wirklich nicht wissen, was sie machen, ne? Gerade die aus Syrien mit ab 18 sozusagen, dass sie nicht mehr in der Schule reingehen können und haben kein Abitur und die wissen nicht, was sie machen mit ihrem Leben. Und deshalb schicke ich sie immer zu der Berufsberatung bei SOS.
Und wie sind die so drauf, die Leute in den Behörden? Was kannst du denn da so beobachten in den letzten Jahren? Kooperationsbereitschaft. Es gibt ja auch durchaus in einigen Stadtteilen in Berlin, habe ich selber körperlich erlebt, sage ich jetzt mal, Abneigung gegenüber Leuten, die hier nicht aufgewachsen sind, die hierher geflüchtet oder hierher gekommen sind. Tut sich da auch mal was in Richtung offene Gesellschaft oder ist das schleppend? Wie musst du das erleben eigentlich?
Also jetzt, ich würde sagen, schleppend. Ja, ja. Und weil ich merke, es gibt so viele Jugendliche, die wirklich was machen wollen und es klappt nicht. Die bewerben sich für Ausbildung, für andere ne, Richtungen, was sie wählen, aber es klappt nicht.
Aber woran liegt es denn?
Ja, also ich habe jetzt einen Jugendlichen, es kommt aus Afghanistan, der hat zum Beispiel keinen Aufenthalt an seine Duldung. Also es, entweder liegt es an die Duldung oder liegt es an bestimmtem Altersstufe, dass er zum Beispiel, anderer Jugendlicher ist schon 26 oder 27. Also es sind viele Faktoren, wo die Behörde so nicht leicht den Umgang macht. Also sie erleichtert das nicht, sondern sie erschweren das. Ne? Ja.
Hast du darüber schon mal nachgedacht, wie man das ändern könnte?
Ja, ich weiß nicht, ob es in meiner Hand liegt, aber ich appelliere immer, dass man an den Behörden irgendwie was macht, also so politisch gesehen, ne? Ob es, ich finde, es ist schade, wenn ein junger Mann, 21, so motiviert, er will die Ausbildung machen und es liegt nur an dieses Aufenthalt von ihm. Ja.
Vielleicht sollten wir die Behörden mit Menschen mit Migrationshintergrund besetzen. Das wäre ja vielleicht eine Lösung.
Das kann sein, aber es ist so wenig da. Ne? Ja. Ja. Hm.
Ich würde jetzt gerne auch noch mal auf die Situation in Berlin, auf die bildungspolitische Situation in Berlin und auf deine Einschätzung kommen. Wo denkst du denn, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen das angesprochen mit Behörden, wo liegt denn eine gesellschaftliche Herausforderung in nächster Zeit? Du hast jetzt so viele Jahrzehnte Erfahrung, du hast Blick in die Familien, du hast Blick in die Situation der Kinder und Jugendliche, du hast ein großes Wissen, wie das bei den Eltern läuft. Du weißt, was in den Behörden passiert. Eigentlich bist du ja eine Wissensträgerin, die auch so etwas wie Politikberatung machen könnte. Du könntest der Politik mal einen Rat geben. Wie würde der denn lauten?
Also ich würde so jetzt beginnen bei den Eltern. Also eine Herausforderung für viele Eltern ist es, dass sie zum Beispiel ihre Abschlüsse, es gibt so viele Eltern, die richtig Abschlüsse hatten, Erfahrung haben, was weiß ich, Ingenieure, die 20 Jahre als Ingenieur gearbeitet hat in Syrien oder eine Lehrerin, die, was weiß ich, zig Erfahrungsjahre hat oder Ärztin oder Zahnärztin, ist egal. Hauptsächlich, die haben ihre Zeugnisse auch mit, aber das läuft so langsam, so die erkennen das vieles nicht und diese Ingenieure, also ich kenne jetzt mehrere Ingenieure, die dieses Postpakete verteilen, die Armen, ja, und verdienen nur 1.100 oder 1.200 und ich bin mir sicher, dass er ein guter Ingenieur gewesen war in Syrien, aber also das ist zum Beispiel das hier, denke ich, warum erkennt man nicht diese Zeugnisse von diesen Leuten und dass man denen Praktikumsplätze erstmal schafft, dass sie praktische Erfahrung, die sind auch bereit, viele Eltern sind bereit, ein Praktikum ohne Bezahlung zu machen, damit sie einfach diese deutsche, sagen wir, Arbeitssystem lernen. Aber es wird nicht angeboten, leider. Ja. Und deshalb ist, das ist ein Teil von den Eltern, wo sie wirklich leiden, wo sie in Depression verfallen. Gerade die Männer. Also viele Männer, die so, noch in den 50 Jahre, zwischen 50 und 60 sind, ne? Die sind so verzweifelt, die sagen, mein Gott, ich kann doch nicht bis zu meinem Rentenalter auf dem Jobcenter leben und ja, das ist nicht mein Leben, was ich vorgestellt habe. Ne? Also dieser Generation gibt es viele davon und natürlich, das wirkt auch auf die Kinder negativ. Wenn die Eltern nicht zufrieden sind und ihre Seele halt belastet ist, dann ist auch nicht gut für die ganze Familie, ne?
Könnten die Behörden mehr machen? Hätten die mehr Freiräume?
Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich meine, warum kann man ein Ingenieurstudium nicht anerkennen oder irgendwie Erleichterung machen? Also so, es muss was passieren. Schade um diese Fachkräfte. Mhm. Ja. Oder ein Zahnarzt. Ich kenne einen Zahnarzt, der jetzt, klar, es ist auch verständlich, dass er die deutsche Sprache lernen muss und so, das hat er ja auch gemacht, aber er muss mindestens 3 verschiedene Prüfungen wiederholen, obwohl er schon seit Jahren in Syrien als Zahnarzt gearbeitet hat. Ne, dieser nochmal, er meinte, ich bin jetzt 55, bis ich die Prüfungen lerne und dann nochmal Prüfungen. Ne, dann ist man auch so enttäuscht, man kann nicht, man ist so entmotiviert. Denn, ne? Also es ist schon, es gibt viele Hürden da. Und anstatt zu sagen, der Mann oder der Mensch kann jetzt praktische Erfahrungen, zum Beispiel bei diesem Zahnarzt würde ich denken, er kann doch praktische Erfahrung zeigen. Ne, arbeitet er bei Zahnarzt oder in einer Klinik, umsonst vielleicht, ehrenamtlich, damit man guckt, aha, er kann arbeiten oder kann er nicht arbeiten. Ne? Also, dass man seine Fähigkeiten fördert.
Und an welche Strukturen müsste man denn da rangehen? Also zu sagen, man müsste an die Politik gehen, ist ja auch ein bisschen einfach. Da spielen ja auch Verbände möglicherweise eine Rolle. Ne?
Oder so, ja.
Also beispielsweise Verbände in ärztlicher Richtung oder so.
Genau, ja, ja.
Könntest du dir vorstellen, dass man da auch mal einen runden Tisch macht bei SOS Kinderdorf und mal unterschiedliche Entscheidungsebenen zusammenbringt? Es kann ja auch sein, dass das gar nicht so in der Politik angekommen ist. Ich glaube, so 2010 war Kinderarmut noch ein relativ großes Thema, dann ist es irgendwie abgeflacht und ploppt jetzt aber gerade wieder auf. Gibt es da eine Möglichkeit, dass wir vielleicht auch darüber mal reden, eine Expertenrunde mal zu schaffen? Wo hakt es denn eigentlich? Weil ich habe den Eindruck, man verliert sich hier immer in Schuldzuweisungen. die ja auch richtig sind, wenn beispielsweise ein Zahnarzt nicht arbeiten kann. Aber wie kommt man raus aus diesen Kreisläufen, ist ja die Frage. Ne?
Ja, ja. Ja, es ist eine gute Sache, wenn man das machen kann. Klar.
Nochmal die Überlegung, auch wenn jetzt nichts getan wird gegen Kinderarmut und das, was in vielen Familien passiert. Mit Corona wissen wir oder befürchten wir ja, das wird nicht besser, sondern eher noch schwieriger. Was würde das denn für die gesamte Gesellschaft bedeuten? Sagen wir mal, für das, was in 10 Jahren ist.
Ja, für die Kinder finde ich, das ist, oder die Jugendlichen auch, also es ist schon sehr hart, ne, wenn man weiß, man bleibt in diesem Zustand stehen sozusagen. Ne? Also viele Jugendliche sind wirklich entmotiviert, dass sie denken, wir sind arm, wir können nichts hier in Deutschland machen. Die sehen auch ihre Eltern, wie sie auch nicht produktiv sind und vom Hartz IV leben. Das entmutigt die Kinder auch. Also das ist schon, es ist nicht ohne. Wenn die sehen, dass der Vater jeden Tag zur Arbeit geht oder die Mutter auch fleißig arbeitet, dann ist es auch eine Motivation für die Kinder. Aber viele Kinder sehen auch diese Eltern, die passiv sind, dass sie nur zu Hause sind und Hartz-IV-Empfänger sind. Manchmal ist so, dass viele Kinder denken auch, oder manche Kinder denken, ich werde auch Hartz-IV-Empfänger. Das ist meine Zukunft. Oder ich kriege Geld und dann arbeite ich schwarz nebenbei oder so. Also es gibt auch diese Gedanken. Es gibt so, also es ist nicht so, klar, diese Armut lässt, dass die Menschen nicht so Schritte in der Zukunft planen, also keine Perspektive haben. Ne? Und das entmutigt natürlich viele Kinder und viele Jugendliche auch. Ja.
Es gibt Projekte in Nordspanien, die sich mit unternehmerischer Bildung beschäftigt haben. Also das Thema war dort auch Familienarmut, die vererbt worden ist, das hast du ja eben auch schon mal so ein bisschen damit angesprochen. Gibt es irgendwelche Ideen, sowas wie unternehmerische Bildung mal auch durchzuführen über SOS Kinderdorf? Also wie könnte ich mich selbstständig machen später? Wie komme ich aus der Spirale raus? Im Übrigen, das wollte ich dich auch noch fragen, gibt es ja auch positive Beispiele von Jugendlichen. Ja, ja. Kannst du da mal was erzählen?
Ja, es gibt positive Beispiele von Jugendlichen. Also erstmal denke ich, nicht alle Jugendliche und alle Kinder, die in Armut sind, sind negatives. Die sind zum Beispiel sehr einfühlsam. Das muss ich mal ehrlich sagen, weil ich merke, wenn wir Geschenke bekommen an Weihnachten und an die Kinder Geschenke verteilen oder an die Jugendlichen auch, die sofort sagen, ist von meinem Bruder, von meiner Schwester bitte auch. Ne? Also dieses Einfühlsam, dass sie teilen können. Und dann will er nicht allein nur das Geschenk bekommen. Ne? Und also das ist diese Einfühlsam und es stärkt auch ihre Resilienz. Also sehr viele von denen, das kennen wir auch in der Psychologie, dass Resilienz stärken. Das ist so, dass sie Charakter gestärkt wird auch bei manchen Jugendlichen, dass sie auch für die Zukunft sozusagen weiter stark bleiben. Also es ist nicht nur negativ, aber insgesamt würde ich sagen, ich merke, dass Beispiele bei Jugendlichen, die auch sowas geschafft haben, wo sie gesagt haben, ich will nicht wie mein Vater landen im Hartz IV oder so, dass sie sich selbstständig gemacht haben. Mhm. Also viele Syrer haben hier auch, weiß ich nicht, Geschäfte aufgemacht, ob es jetzt Läden sind, Süßigkeitläden, Bäckereien, so Kleinigkeit oder Schneiderei oder so. Also das sind schon Schritte, die sie gemacht haben.
Also ich das habt ihr auch auf dem Schirm, diese unternehmerische Bildung und diese Perspektive, selber was
Fall.
Zu machen.
Mhm. Ja, das ist eine Motivation, also für viele, die auch geschafft haben. Viele haben es geschafft. Also ich kenne sehr viele, die das gemacht haben. Ne? Aber auch so, ich kenne auch sehr viele, die schon Abitur gemacht haben. Mhm. Und so Motivation, ich will nicht arm bleiben, ich will studieren, ich will Doktor werden oder, ne? Also das gibt es auch, sehr viele Schüler, Schülerinnen. Wir haben jetzt Nachhilfeunterricht angeboten für die Geflüchteten. Seit 3 Jahren bieten wir das auch im SOS. Und wir haben gemerkt, dass sie, klar, die Eltern konnten nicht. Viele Eltern haben gesagt, wir können nicht denen helfen, wir können kein Deutsch. Obwohl die Mutter meinte, zu Hause habe ich die Kinder selbst unterrichtet, weil sie als Lehrerin konnte das. Aber hier kann sie nicht. Ne? Also auf jeden Fall haben wir das Angebot gemacht und viele Schüler haben das wahrgenommen. Die kommen zu dem Nachhilfeunterricht und die sind richtig gut drin. Also diese Leistung, also ihre Leistung, die Verbesserung ihrer Leistung bringt sie zu Motivation, dass sie weitermachen. Ja, und das merken wir. Also letztes Jahr hatten wir einer, der schon MSA-Prüfung geschafft hat, zwei Abitur geschafft haben, die bei uns Nachhilfe machen. Jetzt sind die Lehrerinnen, die das machen, auch haben sie 6, 7 Schüler. Leider haben wir nicht so viele, weil immer die Budget reicht nicht. Aber immerhin, also man merkt bei diesen Menschen, die gefördert werden oder Hilfe bekommen, ist schon, Fortschritte machen. Ja.
Wird das auch erzählt in der Öffentlichkeit? Ich meine, ihr macht ja selber eine tolle Öffentlichkeitsarbeit hier bei SOS.
Ich glaube,
Kinderdorf Berlin, ja. Das weiß ich ja. Aber wie ist das denn mit den öffentlichen Medien, mit den Zeitungen und auch mit den Sendern? Berichten die auch mal gerne über solche Erfolge oder sagen die immer nur, es wird immer alles schlimmer?
Also nee, ich glaube, über Zeitungen so habe ich nicht die Erfahrung. Nee, ne? Glaube ich nicht. Ist eher so intern im SOS, in der Zeitung von SOS, dass wir untereinander das wissen, dass die Familien wissen. Mir ist es wichtig, dass die Familien das wissen und dass sie das auch ausnutzen und die Kinder das ausnutzen und
Ich habe was ganz Schreckliches gelesen. Ich habe irgendwo in so einer Zwischenzeile gelesen, Kinderarmut ist deswegen nicht so ganz oben momentan in der Politik, weil man fürchtet, dass es das Image beschädigen könnte. Ist da eigentlich was dran?
Der Image von Deutschland?
Von Berlin.
Ja, das kann sein, glaube ich schon. Ja, man denkt, man ist, wir sagen die Flüchtlinge selbst, also wir sind in einem reichen Land, einer der reichsten Länder, aber wir sind arm, genau. Ja, das kann auch sein. Ja.
Fühlst du dich eigentlich gut ausgestattet mit den finanziellen Ressourcen, die du zur Verfügung hast oder die SOS Kinderdorf Berlin zur Verfügung hat, oder könnte das Budget da noch höher sein, gerade was interkulturelle Arbeit angeht?
Ja, also ich glaube, das braucht man immer wieder, also immer wieder, jedes Jahr. Ich denke schon an die Geschenke, die man bekommt an die Kinder. Das finde ich immer ganz toll, dass sie sich freuen an dieser Nachhilfeunterricht, dass es hilft dann an die Angebote, die wir machen, ob es mit den Eltern, die Elternkurse und so. Ich denke, man braucht immer noch mehr. Man kann nie sagen, das reicht, ja. Weil es gibt immer wieder, je nachdem, wenn man mehr Geld hat, man kann auch viel mehr Angebote machen. Ja, also das ist klar. Ja.
Ich würde jetzt ganz langsam zum Ende kommen, es sei denn, du hast noch Punkte, die du loswerden willst. Ich hätte noch eine Schlussfrage. Mhm. Was hast du denn noch auf dem Herzen?
Ich glaube, ich habe schon vieles gesagt. Ich will noch dieses positive Seite von den, jetzt nicht von den Armut, sondern von den Kindern erwähnen, was ich auch gesagt habe, dass sie so untereinander so teilen einfühlsam sind. Und das finde ich ganz toll, obwohl sie arm sind und vieles verpassen, aber die sind kreativ. Die versuchen an sich zu arbeiten, wenn die bei uns landen natürlich und mit unserer Begleitung. Die haben diese kreative Seite noch. Ne? Also zum Beispiel, dass die selbst was machen, wie das Mädchen, die selbst gesucht hat oder untereinander Hilfe holen. Ne? Also das finde ich ganz toll, dass sie trotz dieser Armut, trotz dieser Situation als Geflüchtete und was sie erlebt, aber die sind so Überlebungskünstler. Mhm. Ja, das einfach würde ich sagen.
Ja, danke schön, Anissa. Ich wollte eine Frage noch stellen, wie gesagt. Wenn du die drei wichtigsten Sätze sagen würdest, die du an die Politik richtest, wie würden die lauten zum Schluss?
Also gleiche Chancen, würde ich sagen, für alle. Förderung für die jetzt armen Menschen. Und drittens, das im Bereich der Interkulturalität, die Sensibilisierung gegeneinander, also füreinander sozusagen.
Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Anissa. Dankeschön.
Danke dir auch.